Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Medientag.
Mit Fabian. Hallo. Also ich weiß ja, ihr habt gerade noch Ferien, also zumindest die meisten von euch. Aber dann geht es ja in die entscheidende Phase. Die letzten Arbeiten und Tests vor den großen Zeugnissen stehen an. Zeit, sich vorzubereiten. Also klar, ihr müsst lernen und nochmals lernen. Aber wenn das nicht reicht, weil vielleicht mal das Freibad ein bisschen interessanter war als Mathe, kann euch vielleicht ja ein Spickzettel helfen. Habt ihr da eigentlich Tipp, wie man so unbemerkt Spickzettel anbringt?
Man könnte sich auch in die Innenfläche der Hand machen und dann immer, wenn der Lehrer kommt, die Hand so zu, dann kann der das ja gar nicht sehen. Man könnte auch zum Beispiel mit dem, der vor einem sitzt, absprechen, dass man den Spickzettel auf dessen Rücken klebt, auf Sitz, also auf Stuhllehnhöhe, und dann setzt er sich immer nach hinten, wenn der Lehrer kommt, und sonst so nach vorne lehnen, und dann könnte der Hintere abgucken.
Ja, ziemlich gute Ideen dabei, mehr Spicker-Ideen. Und Vor- und Nachteile vom Spicken gibt's später. Außerdem gehen wir gleich noch ins Kino, wird ein Abenteuer, startet so.
Also, ihr müsst gegen eine Armee kämpfen, einen Dämon besiegen und ein ganzes Land retten. Also lasst uns beginnen.
Wenn ich König wäre, ein Fantasy-Film, ob sich der Kinobesuch lohnt, sagt uns gleich Kakadu-Frau Anna Wollner. Das ist Luan. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe in meiner Schulzeit genau einmal versucht zu fuschen. Mit einem ganz, ganz kleinen Zettel wollte ich da eine Französischarbeit bestehen. Den Spickzettel, den hatte ich dann so in der Hand versteckt und habe immer wieder heimlich drauf geguckt. Das Ganze lief auch ganz gut, bis dann plötzlich die Lehrerin neben mir stand und sehen wollte, was ich denn da genau in meiner Hand verstecke. Ja, ich habe dann aus Panik damals, kein Witz, den Spickzettel einfach in den Mund genommen und ja, gegessen. Gebracht hat das Ganze damals nichts. Ich habe trotzdem eine 5 bekommen, wenn ich mich noch so recht erinnere. Aber das wäre auch alles vermeidbar gewesen mit den richtigen Spickzettel-Techniken. Kakadu-Reporter Elmar Krämer war zu Gast in der Gustav-Heinemann-Schule Berlin und hat mit Kindern übers Spicken gesprochen. Vorher macht der Anfang aber der berühmteste Spickzettel der Welt.
Juni 2006. Im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft steht es nach Verlängerung 1:1 in der Partie Deutschland gegen Argentinien. Nun steht Elfmeterschießen an. Torwarttrainer Andreas Köpke steckt dem deutschen Keeper Jens Lehmann einen Spickzettel zu. Darauf stehen die Namen der argentinischen Spieler und welche ihre Lieblingsecke im Tor ist.
Wenn Cambiasso jetzt nicht trifft, ist Deutschland im Halbfinale. Lehmann, komm! Ja! Du hast ihn! Du hast ihn! Deutschland steht im Halbfinale!
Deutschland gewinnt das Spiel und der Zettel wird zu einem der berühmtesten Spickzettel der Welt. Aber was ist eigentlich ein Spickzettel? Das Internet hilft weiter. Ein Spickzettel, auch Spicker, Schwindel oder Schummelzettel, ist ein kleiner Zettel, der bei einer Prüfung, Klausur, Abfrage oder einem Test von dem Prüfling in meist verbotener Weise benutzt wird, um die Fragen oder Aufgaben besser beantworten zu können. Vermutlich hat jeder schon einmal einen Spickzettel geschrieben. Auch Anastasia, Marie, Alexander, Jan-Niklas, Rebecca und Hanna aus Berlin. Sie sind zwar allesamt gute Schüler, aber auch sie haben ihre Erfahrungen mit Spickzetteln.
Wenn sie irgendwie nicht gelernt haben, beziehungsweise keine Lust hatten zu lernen und dann nichts wissen, dann schreiben sie einfach einen Spickzettel. Und wenn man erwischt wird, ist es natürlich blöd, aber sonst hat man dann eben bessere Noten.
Die Gestaltungsmöglichkeiten eines Spickzettels sind natürlich unendlich groß. Ich habe zum Beispiel oft versucht, möglichst kleine Spickzettel zu schreiben. Aber so klein wie möglich ist nur eine Variante des Spickzettels.
Man könnte sich auch einen Spickzettel in die Haare kleben. Also zum Beispiel Jungs, die cool sein wollen und so lange Haare haben. Da hängen die Haare ja manchmal im Gesicht und dann klebt man sich da einfach gegen den Spickzettel von innen und dann könnte man Spickzettel lesen.
Früher in Russland gab es so einen durchsichtigen Kugelschreiber und da hat mein Vater immer über die Patrone einen Spickzettel gedreht und dann konnte er immer auf den Kugelschreiber gucken.
Man könnte sich auch in die Innenfläche der Hand machen und dann immer, wenn der Lehrer kommt, die Hand so zu, dann kann er das ja gar nicht sehen. Man könnte auch zum Beispiel mit dem, der vor einem sitzt, absprechen, dass man den Spickzettel auf dessen Rücken klebt, auf Sitz, also auf Stuhllehnhöhe, und dann setzt er sich immer nach hinten, wenn der Lehrer kommt, und sonst so nach vorne lehnen und dann könnte der hintere abgucken.
Also man kann noch so Schweißband am Arm, kann man unter dem Schweißband noch so einen Spickzettel verstecken.
Und man darf bloß nicht schwitzen, weil dann verläuft die ganze Tinte.
Man könnte noch mit Tintenkiller, also mit der Rückseite, womit man löscht, es auf den Tisch schreiben. Und dann, wenn man so schräg guckt, dann sieht man das, wenn man von oben guckt, sieht man es nicht.
Den Spickzettel im richtigen Moment gut lesen zu können, ohne dabei selbst gesehen zu werden, das ist das Problem. Denn die Lehrer kennen in der Regel auch die Tricks der Schüler und gehen mit offenen Augen durch die Klassenräume.
Unsere Lehrerin hat einmal ein Mädchen im Französisch-Test erwischt. Die hat den Rock an und hat dann immer drunter geguckt und auf die Beine hatte sie sich sozusagen den Spickzettel geschrieben.
Dumm gelaufen, denn auch wenn Spickzettel gerne mal mit einem Lächeln bedacht werden, in der Schule kann es eine 6 im Test oder in der Arbeit geben, wenn man erwischt wird. An den Universitäten können Spickzettel im schlimmsten Fall sogar zur Exmatrikulation, also zum Rauswurf, führen. Da sind die Regeln besonders streng. Auch technische Geräte wie Handys, Tablet-PCs und so weiter dürfen nicht zur Klausur- oder Seminararbeit mitgebracht werden. Da gäbe es sonst zu viele Betrugsmöglichkeiten.
Es gibt ja auch so elektrische Bilderrahmen, wo man so die Fotos rumschalten kann. Man kann mit einem USB-Stick da die Bilder raufmachen und dann den Text von dem, was man braucht, und noch ein Bild raufmachen. Und immer, wenn der Lehrer wegguckt, schaltet man auf den Text um. Wenn der Lehrer wieder hinguckt, schaltet man mit der Fernbedienung um auf das Bild.
Aber egal, ob herkömmlich mit einem Stift auf einen Zettel geschrieben, in einem Gegenstand versteckt oder mit Hilfe moderner Technik, etwas Gutes haben die meisten Spickzettel doch. Und das ist noch nicht einmal verboten.
Also bei mir ist so, dass ich Spickzettel geschrieben habe, aber dann in der Hofpause irgendwie die auswendig auf einmal konnte.
Der Spickzettel von Fußballtorwart Jens Lehmann wurde übrigens zugunsten der Hilfsorganisation Ein Herz für Kinder versteigert und brachte 1 Million Euro ein. Damit ist er nicht nur der berühmteste, sondern höchstwahrscheinlich auch der teuerste Spickzettel der Welt.
Super Lehmann! Er ist ein Elfmeterkiller!
Kakadu-Reporter Elmar Krämer über Spickzettel. Artus und die Tafelrunde. Das kennt ihr bestimmt. Eine Legende mit Rittern, Abenteuern, dem Schwert Excalibur und natürlich der Tafelrunde soll vor 1500 Jahren passiert sein. Seit letzter Woche gibt's die Abenteuer von damals wieder auf der großen Leinwand. Wenn du König wärst, heißt der neue Film. Und Kakadu Ritterin und natürlich auch Filmeexpertin Anna Wollner, die hat ihn schon gesehen. Anna, die Saga von König Artus gibt es ja wirklich schon ewig. Du hast mir aber vorhin schon erzählt, wenn ich König wäre, spielt in der Gegenwart. Ist das denn jetzt überhaupt trotzdem noch ein Ritterfilm?
Ja, ist es, denn es gibt wirklich alles, was ein Ritterfilm braucht. Es gibt Schwertkämpfe, es gibt einen alten, weisen Zauberer und es gibt magische Wesen, die versuchen, die Weltordnung durcheinander zu bringen.
Ein bisschen genauer?
Ja, also Alex und Badders, die gehen auf eine ganz normale Highschool am Rande von London, das sind beste Freunde, aber von allen anderen werden sie nicht gemocht und sogar auch gemobbt. Allen voran von Lance und Kay, die beiden immer wieder mal auflauern auf dem Schulhof und verprügeln. Und eines Abends, als die beiden mal wieder hinter den Jungs her sind, da stolpert Alex durch Zufall auf eine verlassene Baustelle und findet da ein Schwert in einem Stein, das er herauszieht und er zu Hause im Kinderzimmer dann erstmal untersucht.
Auf dem Griff steht etwas. Frag mal den Google-Übersetzer. Gladius? Arturi Filius Tintagelli.
Das ist Latein. Es bedeutet das Schwert von Artus. Sohn von Tintagel. Wer ist Tintagel?
Es ist ein Ort. Eine Insel vor der Küste Cornwalls. Man sagt, dort wurde König Artus geboren.
Ja, und das heißt, das Schwert in seinen Händen ist tatsächlich Excalibur. Und Alex und Badders, die werden jetzt hineingezogen in das wirklich größte Abenteuer ihres Lebens. Zusammen mit Lance und Kay, weil die beiden, die sie am Anfang noch verprügelt haben, die wechseln die Seite. Und aus den beiden Schulmobbern werden gute Freunde. Ja, und die müssen zusammen aufbrechen auf eine lange Reise durch England im Kampf gegen die Mächte der Finsternis, geleitet vom Zauberer Merlin.
Du sagst Kampf, das waren jetzt aber alles bisher ganz normal. normale Schulkinder. Wie zur Hölle können die überhaupt kämpfen?
Sie können es am Anfang überhaupt nicht, aber sie müssen es lernen. Und dafür bekommen sie eben Hilfe vom großen Zauberer Merlin. Der ist mal ein Rabe, mal ein Junge im gleichen Alter und mal ein weiser alter Mann. Aber natürlich immer auf der Seite der Kinder.
Um die Grundzüge des Schwertkampfes zu erlernen, benötigt jeder von euch eine Waffe. Ein einfacher Verdoppelungszauber für metallische Objekte sollte genügen. Was tust du da, mein Junge?
Zaubertricks sind mein Hobby, aber in Verdopplungsillusionen bin ich nicht so gut. Deshalb mache ich ein Video davon und versuch's nachzumachen.
Ich werde äußerst beeindruckt sein, wenn es dir gelingt.
Ja, danach macht er wirklich wilde Sachen mit seinen Händen und schnipst wie ein Weltmeister und prompt liegen da 4 Schwerter. Ich hab's zu Hause ausprobiert und nachgemacht. Bei mir lag da nix. Also wenn Zaubern doch so einfach wäre wie in diesem Film.
Nun spielt der Film aber nicht im 5. Jahrhundert, sondern in der Gegenwart. Was macht das mit der Geschichte?
Das bringt sehr, sehr viel Platz für Humor mit. Denn es ist ja an sich schon komisch, ein Schwert im Schulranzen dabei zu haben oder eine Schlacht mit den Kreaturen nicht auf Pferden zu bewältigen, wie der alte König Artus das gemacht hat, sondern wie hier im Kleinwagen der Mutter.
Zerstör den Letzten und dann wird alles wieder normal. Hier hinten!
Wo hast du Autofahren gelernt? Mario Kart.
Ja, die perfekte Ausrede, wenn man mal wieder zu lange vor dem Computerspiel sitzt. Vielleicht könnte man diese Fähigkeiten irgendwann gebrauchen, wenn mal wieder ein paar finstere Gestalten hinter einem her sind. Aber bei all dem Spaß hat der Film natürlich auch eine ernste Seite. Es ist so ein klassischer Kampf von Gut gegen Böse. Die Jugendlichen, die müssen dabei mehr als einmal über sich selbst hinauswachsen, sich selbst finden und ihre Position auch im ständigen Kampf gegen die Eltern finden und verteidigen. Wie Alex, der sich erstmal von seiner überfürsorglichen Mutter lösen muss, ohne sie vor den Kopf zu stoßen.
Alles, was ich über das Schwert gesagt habe, ist wahr. Ich kann es beweisen. Aber zuerst müssen wir uns gegenseitig versprechen, uns nie wieder anzulügen. Dass wir einander immer vertrauen, egal was passiert. Versprichst du es?
Ich verspreche es.
Ich verspreche es auch. Und jetzt flipp nicht aus, okay? Herrin vom See. Hier ist Alexander Elliot. Wenn meine Suche nobel und wahrhaftig ist, bitte gib mir Excalibur wieder.
Ja, da muss ich vielleicht zur Erklärung dazu sagen, sie stehen gemeinsam im Badezimmer und als er das ausspricht, kommt Excalibur tatsächlich aus der Badewanne hoch. Also wenn du König wärst, ist wirklich überraschend pfiffig und mit Witz einzig und allein, ja, das letzte Drittel verkommt zu so einer austauschbaren Schlacht mit mittelmäßigen am Computer entstandenen Bildern. Dennoch ist es wirklich ein spannender Film für junge Ritter und die dies werden wollen.
Wenn du König wärst, ist schon seit letzten Donnerstag im Kino ein cooler Ritterfilm mit Humor im Hier und Heute. Sagt unsere Kakadu-Filmreporterin Anna Wöllner. Alle Infos zum Film, die gibt es auch noch mal im Netz www.kakadu.de. Noch ein bisschen weniger als eine Woche, dann sind leider auch für die letzten von euch die Osterferien vorbei. Aber mit den Ferien ist es ja so wie mit dem Fußball, also nach den Ferien ist schon vor den nächsten Ferien. Wie wäre es denn, wenn ihr in den nächsten Ferien einen Roboter bauen würdet? Wie würde der dann heißen?
Ich heiße Bernie oder Roboti, Roger, weiß ich noch nicht, muss ich mir noch überlegen.
Das hast du schön gesagt.
Ist ja auch erstmal nicht so wichtig, wie der heißt. Wichtig ist, dass ihr jemanden habt, der euch erklärt, wie ihr überhaupt einen Roboter bauen könnt. Dafür gibt es das Junior Lab, eine Art Feriencamp für junge Bastler. Kakadu-Reporter Christian Neugebauer hat das Junior Lab besucht und Junior Lab-Erfinder Sven Ehmann kennengelernt.
Rund 50 Kinder sitzen in Gruppen an großen Tischen und beschäftigen sich lebhaft mit ihren Workshop-Projekten. An einem der Tische wird gerade gebastelt, aber nicht mit Lötkolben und Computerchips, sondern mit Klebstoff und Schere. Marlena und Yolanda knien nebenan auf dem Boden und bearbeiten ein Stück Pappe mit dem Cuttermesser.
Wir schneiden Brillen aus Pappe aus und dann kommen da so Linsen rein in diese Brille. Und dann nachher ist es so, dass man da sein Handy reinlegt in die Brillen und man sieht halt einen Film.
Einen besonderen Film, denn er zeigt täuschend echt eine ganz andere Umgebung als die, in der man gerade ist. Marlena und Yolanda basteln also gerade eine Virtual Reality Brille. Linus weiß, wie man sich mit so einer VR-Brille zum Beispiel aus seinem Klassenraum in einen Dschungel versetzen kann.
Man hat da diese Brille, die setzt man auf, da macht man das Handy rein, hat ein Video und befindet sich dann im Dschungel. Also man dreht sich dann so und da ist ein Bär und da ist ein Gorilla oder so. Und in Wirklichkeit ist man immer noch im Klassenzimmer.
Linus hat sich schon eine VR-Brille gebaut. An jedem der 5 Tage im Junior Lab wechseln die Kinder in einen anderen Workshop. Und deswegen bastelt Linus heute gemeinsam mit Emil an einem anderen Projekt.
Ich halte hier gerade einen Roboter in der Hand. Das ist ein Fahrender. Da haben wir eine Batterie angeschlossen mit so einer Platte da oben drauf mit Drähten. Das wurde uns alles erklärt. Und er kann auch wirklich fahren, also der dreht sich. Und ich bin gerade dabei, daran zu basteln, dass er auch sprechen kann.
Dann könnte der Roboter sich vielleicht auch selbst mit seinem Namen vorstellen.
Ich heiße Bernie oder Roboti, Roger, weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen.
Das hast du schön gesagt.
Ein fahrender Roboter, der sprechen kann oder auch die VR-Brille, alles entsteht jeweils in nur 4 Stunden an einem einzigen Workshop-Tag. Das ist gar nicht so schwer, wenn einem jemand erklärt, wie das geht. Wie im Junior Lab, das sich Sven Ehmann ausgedacht hat.
Der Ausgangspunkt liegt auf dem Schulweg meiner Tochter, wo wir jeden Morgen an der gleichen Ampel in der Mitte auf so einer Mittelinsel stehen bleiben. Und sie hat einen Morgen gesagt, wenn sie eine Erfinderin wäre, dann würde sie eine Ampel erfinden, die uns sieht und durchlässt.
Gute Idee, aber wie geht das? Im Junior Lab können sich Kinder spielerisch mit Technik und ihren Ideen dazu beschäftigen. Und niemand muss dafür Mathe-Profi sein oder Ahnung im Programmieren mitbringen oder schon mal mit dem Lötkolben gearbeitet haben.
Das ist hier keine Computerschule, es geht viel um Basteln und Technologie, eigentlich fast nebenbei. Also ich hoffe sehr, dass viele Kinder kommen, die sich einfach darauf einlassen, die Lust haben, was auszuprobieren. Weil man nach so einer Woche hier auch nicht rausgeht und dann ein Programmierer ist, sondern man geht, hoffe ich zumindest, raus mit dem Gefühl, ich könnte das, wenn ich wollte.
Bei Yolanda und Linus kommt das Junior Lab auf jeden Fall gut an.
In der Schule, da hatten wir jetzt ein neues Fach und da ging es ganz viel um Computer und so. Und deswegen, weil ich da nicht so gut drin bin, wollte ich dann hier auch herkommen.
Und mir gefällt einfach hier so, dass man hier einfach fast frei ist. Man darf machen. Aber man macht auch da mit, weil es einem Spaß macht. Na, die VR-Brille zu bauen hat Spaß gemacht, eigentlich alles.
Das Junior Lab, ein Feriencamp zum Tüfteln und Basteln, besucht von Kakadu-Reporter Christian Neugebauer. Falls ihr jetzt Lust habt, auch mal beim Junior Lab mitzumachen, die nächste Runde, die fängt in den Herbstferien in Berlin an. Ähnliche Projekte gibt es aber fast überall in Deutschland. Alle Infos gibt's auf www.kakadu.de. Hier bei Deutschlandfunk Kultur tüfteln jetzt die Kollegen der Tonart für euch weiter. Und ich bin Fabian. Wir hören uns morgen zum Musiktag wieder. Da lernen wir wieder einen Komponisten kennen und wie er als Kind so war. Ich freue mich drauf. Tschüss, mach's gut, bis morgen.
Als ich begann, Musik zu machen.